Also erstmal schönen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich begrüße Sie auch alle nochmal herzlich, dass Sie trotz des ja nicht ganz einfachen Wetters hierher gekommen sind. Ich habe vor 5 Jahren, nachdem der Trump gewählt worden war und dann so ein gutes Jahr regiert hatte, ein Buch gemacht, das hieß, hat den schönen Titel Faktencheck Trump und die Deutschen. Als der Verlag das dann nach längerer Zeit aus der Buchpreisbindung genommen hat, habe ich noch mal eine Kiste unverkaufter Exemplare gekriegt und habe 3 davon, die ich noch zu Hause gefunden habe, hier mal mitgebracht. Wer ja noch so ein altes Buch haben will, dann kann ich das hier sozusagen preisgünstig abgeben. Das ist sozusagen der eine Hintergrund. Der andere Hintergrund ist, wir hatten in Weltrends eigentlich die Absicht, den jungen Mitredakteur der Zeitschrift Maid, hier Elsa Fardi, hier mit sitzen zu haben. Der konnte nur aber aus irgendwelchen persönlichen Gründen, weil er noch mit seiner Vorbereitung seiner Doktorarbeit befasst ist und ähnlichen Dingen, deswegen sitze ich hier alleine. Der hatte nämlich dieses Heft von Weltrends, wir haben ja mal einen Schwerpunkt, und das war der Schwerpunkt des Oktoberheftes, also schon vor der Wahl, mit dem Titel USA zerrissene Weltmacht, das er sehr sachkundig betreut hatte. Also insofern, als wir diese Veranstaltung vor etlichen Wochen konzipiert hatten, war die Grundidee, dass wir hier zu zweit sitzen. Ich bin übrig geblieben und Sie müssen jetzt also mit mir Vorlieb nehmen. Zerrissene Weltmacht, an diesem Befund hat sich im Grunde mit den Wahlen nichts geändert. Es ist, wie wir jetzt in der Aktualisierung der Einladung für die heutige Veranstaltung geschrieben haben, die rote Welle ist ausgeblieben. Also im Hintergrund steht das in dem USA-Verständnis, wer sich das bei CNN oder ähnlichen Medien mal angeguckt hat, im Fernsehen kennt das. Also wenn denn so die Karte der USA gezeigt wird und die Wahlergebnisse, dann sind die Ergebnisse der Republikaner immer in Rot auf der Karte und die Ergebnisse der Demokraten blau. Und wenn man sich die Karte vorstellt, dann war das schon bei den Präsidentenwahlen ja so, dass also praktisch die Küsten mehr oder weniger blau sind. Dann gibt es noch ein paar einzelne blaue Einsprengsel, jetzt auch in Arkansas und so weiter. Und das ganze Flyover-Amerika zwischen den Küsten ist rot. Das hat bei diesen Wahlen auch wieder eine Rolle gespielt, aber die rote Welle kam nicht so, wie Trump und seine Unterstützer sich das so gedacht haben. Gleichwohl ist es jetzt offensichtlich so, nach den inzwischen vorliegenden Auszielergebnissen, was an einigen Stellen wieder länger dauerte, dass die Republikaner das Repräsentantenhaus knapp gewonnen haben. Und die Demokraten den Senat halten können, wobei sogar noch ein Mandat in Georgia für eine Stichwahl, die jetzt irgendwie im Dezember stattfindet, noch offen ist, sodass die Demokraten dann möglicherweise auf 51 Sitze kommen könnten, sodass dann also nicht mehr alleine die Stimme der Vizepräsidentin als Senatspräsidentin entscheidend ist, ob es eine demokratische Mehrheit für irgendeine wichtige Entscheidung in diesem Senat gibt oder nicht, sondern sie dann also auch ohne die Stimme der Vizepräsidentin 51 Stimmen hätten. Insofern ist das etwas anders ausgegangen, als die Republikaner sich das dachten. Und unabhängig davon hat Trump aber ja inzwischen mitgeteilt, dass er wieder antreten will. Ob sich ein anderer traut, zum Beispiel der Gouverneur von Florida, jetzt gegen Trump in die Vorwahl einzusteigen oder nicht, bleibt abzuwarten. Die jungen Männer, die da zur Debatte stehen, sind alle so alt, dass die auch in 6 Jahren immer noch in einem hoffnungsvollen Alter für eine Präsidentschaft kandidieren könnten, sodass also für deren Karriere es möglicherweise so ja besser ist, jetzt die Füße stillzuhalten, zuzugucken, wie der Trump nicht wieder gewählt wird und dann nochmal 4 Jahre demokratischer Präsidentschaft auszuhalten. Wenn wir jetzt über die zerrissene Amerika reden, dann fällt mir ein, ich bin ja auch nicht mehr ganz jung, dass ich mich auch noch erinnere so an die 70er und 80er Jahre wo man sich im Westen immer lustig machte mit der Brezhnev-China. Also da sitzen lauter Greise im Politbüro und haben also mit dem wirklichen Leben eigentlich nicht mehr so richtig was zu tun. Und deswegen geht das mit dem Sozialismus da den Bach runter. So, also der Biden ist jetzt gerade 80 geworden, so alt ist der Brezhnev ja nicht geworden. Der Trump ist, wenn er wieder antreten sollte, 76. Der bis dahin älteste amerikanische Präsident war Ronald Reagan, der bei seiner Wiederwahl 1984 73 war. So, wenn wir jetzt nur die andere Seite angucken, also Obama war bei seinem Amtsantritt 47, Clinton 46 und der nach wie vor jüngste amerikanische Präsident bei Amtsantritt war John F. Kennedy 1961 mit 43. Der war Jahrgang 17 und als er dann im Januar 61 Präsident wurde, war er noch nicht, ja, war er 43. So, also insofern ist eines der eigenartigen Probleme der Vereinigten Staaten, dass da jetzt lauter alte Männer zugange sind. Das ist mit dem Senat nicht viel anders. Das Durchschnittsalter im Senat ist 64 und das Durchschnittsalter im Repräsentantenhaus 47. Da sind also vergleichsweise die jüngsten Leute zugange. Ob und inwiefern das aktuell politische Auswirkungen hat, muss man sehen. Entscheidend ist jetzt bei dieser Kräftekonstellation, dass das Haushaltsrecht im eigentlichen Sinne bei dem Repräsentantenhaus liegt, sodass unter Umständen die Republikaner dort verschiedene Gesetzesvorhaben, die in ihr Konzept nicht passen, blockieren können, sodass dann also irgendwie neu verhandelt werden muss und man dann sehen muss, wie man damit irgendwie zu Rande kommt. Was die Innenpolitik anbetrifft, bleibt natürlich diese Zerrissenheit, weil, wie sich ja gezeigt hat mit diesem Urteil des obersten Gerichts, dass der Schwangerschaftsabbruch auf der Bundesperspektive nicht mehr freigegeben ist. Das war ja ein Teil auch der Proteste der Frauen. Und zwar, so wie man sozusagen soziologisch und umfragemäßig feststellen konnte, nicht nur demokratischer Frauen, sondern natürlich jüngere Frauen, die noch in dem entsprechenden Alter sind oder die Älteren, um deren Töchter es geht, haben offensichtlich auch viele Frauen, die eigentlich eine republikanische Parteipräferenz haben, das äußerst kritisch gefunden, dass es diese Entscheidung gegeben hat. Also das Urteil des obersten Gerichts, das das freigegeben hatte, war von 1973, sodass wir jetzt also praktisch eine Revision eines früheren Urteils des obersten Gerichts haben, die bedeutet, dass sozusagen jahrzehntelange Rechte, die die Frauen in den USA in Anspruch nehmen konnten, um selber darüber zu entscheiden, ob sie denn das Kind nur haben wollen oder nicht, dass die wieder suspendiert werden. Vieles liegt jetzt auf der Staatenebene. In einigen Bundesstaaten ist das schon generell verboten, überhaupt Schwangerschaftsabbrüche durchführen zu lassen. In anderen ist es noch so halbfrei und dort, wo die Demokraten regieren, ist es bei einigen auch noch in ähnlicher Weise, wie das bisher der Fall war, möglich. Aber das ist ein Teil der Zerrissenheit, um die das jetzt geht. Ein zweiter Punkt ist nach wie vor das Thema der Flüchtlingsbewegungen. Die spektakuläre Aktion hier kurz vor den Wahlen war ja, dass der Gouverneur von Florida einen Teil von Flüchtlingen, die noch keinen positiv entschiedenen Asylbescheid hatten, dann in ein Flugzeug gepackt hat und auf so eine Insel im Staat New York geflogen hat, wo sozusagen eigentlich die Reichen und Schönen wohnen, die der Demokratischen Partei nahestehen und die da hat aussetzen lassen und dann gesagt hat, also ihr wollt doch die Flüchtlinge haben, dann kümmert euch mal drum. Das führte dann natürlich zu erheblichen Protesten und Kritiken, aber damit war dann sozusagen die Trennlinie zwischen Republikanern und Demokraten auch in dieser Frage wieder deutlich markiert. Dann hatten viele bei der demokratischen Seite gehofft, dass man die Frage der Inflation einigermaßen in den Griff kriegt, oder umgekehrt, die Republikaner hatten erwartet, dass durch die relativ hohe Inflationsrate im Sommer sich ein beträchtlicher Teil der Wähler von den Demokraten abwenden würde. Da haben sie über die Federal Reserve Bank und über das Finanzministerium geschafft, dass sich das jetzt einigermaßen stabilisiert hat. Also die amerikanische Inflationsrate ist jetzt nicht höher als die deutsche. Und die Amerikaner haben natürlich wieder geschafft, auch durch ihre Regierungspolitik, dafür zu sorgen, dass das Benzin, das ist ja immer so ein zentraler Punkt für die amerikanische Bevölkerung, viele sind auf das Auto angewiesen, öffentlichen Nahverkehr gibt es nicht. Selbst zum Einkaufen von der Farm oder von seiner Vorstadt in die Stadt und wieder zurück, dann braucht man ein Auto. Also insofern ist der Benzinpreis irgendwie so eine Sache, wo dann eine Schmerzgrenze besteht, die wahrscheinlich noch schmerzhafter ist, als es in Deutschland der Fall ist. Also das haben sie einigermaßen in den Griff gekriegt, auch natürlich durch die Fracking-Politik, das darf man aber nicht vergessen. Die Amerikaner reden, also auch die Demokraten, reden über die Tatsache, dass man eigentlich was für die Umwelt tun muss, aber das Fracking freigegeben hat die Regierung Obama. Und das wurde dann fortgesetzt. Und inzwischen produzieren sie so viel, dass sie damit, also mit dem Flüssiggas, auch den europäischen, einschließlich den deutschen Markt von Amerika aus beliefern können, sodass auch hier die Erklärungen auf der einen Seite und die praktische Politik zwei verschiedene Dinge sind. Also der Bruch vom America First von Trump zu Biden war in keiner Weise so groß, wie viele, die mit leuchtenden Augen auf die Demokraten geguckt haben, erwartet hatten. In der Außenpolitik ist fraglich, ob es dort jetzt grundlegende Veränderungen gibt. Es gab ja, wenn man das jetzt mal etwas kritisch betrachtet, eine offensichtliche Übereinstimmung in Bezug auf die Außenpolitik gegenüber Russland und China. Das hatte sich ja schon vorher angedeutet. Trump hatte ja, als er angefangen hatte mit seiner Präsidentschaft, dann so ein paar Signale ausgesendet, dass man irgendwie vernünftig mit Russland reden müsste. Das war ja dann durch einen Beschluss des Senats, wo über 80 Senatoren zugestimmt hatten, praktisch blockiert. Und Trump musste dann auch, wenn er einzelne Schritte gegenüber Russland irgendwie gehen sollte, immer wieder neu den Senat fragen. So war jedenfalls der Senatsbeschluss. Sodass es da eine weitgehende Übereinstimmung schon lange vor dem Krieg gab, dass man also die Druckpolitik gegenüber Russland verstärken und fortsetzen will. Es gab jetzt im Vorfeld der Wahlen so ein paar Meldungen, die nicht so in das Bild passten, das mal vorsichtig auszudrücken. Es ging ja nicht nur durch die alternativen Medien, wer da hierzulande an den verschiedenen Netzwerken dranhängt, sondern zum Teil auch in der deutschen Großpresse, dass erstens die amerikanische Regierung irgendwie festgestellt hat, dass ein Teil der Hilfsgelder, die an die Ukraine gezahlt werden, in irgendwelchen dunklen Taschen verschwunden sind, und dann im amerikanischen Parlament die kritische Frage gestellt wurde, dass doch die USA mal prüfen sollten, wo denn das Geld bleibt, dass sie der Kiewer Regierung zu überweisen. Dann tauchten Kleinwaffen, die nachweislich von NATO-Staaten an die Ukraine geliefert wurden, nicht nur bei der Mafia auf dem Balkan auf, sondern auch irgendwie bei irgendwelchen Rockerbanden in Finnland. Und da das ja mit den Kleinwaffen, also einschließlich Maschinenpistolen natürlich, so ähnlich ist wie gegebenenfalls mit Geldscheinen, also an den Nummern, kann man rekonstruieren, wer die wann an wen geliefert hat. Und insofern konnte man dann an den beschlagnahmten Waffen feststellen, wann die an die Ukraine für die Armee geliefert worden waren und man noch nicht wusste, auf welchen Wegen die dann irgendwo im Kosovo oder in Finnland aufgetaucht sind. So, insofern gab es vor der Wahl die Frage, ob denn, wenn die Republikaner Mehrheiten in den Häusern des Parlaments erringen ob dann irgendwie die amerikanische Politik in Bezug auf die Ukraine und die Fortführung des Krieges sich irgendwie ändern könnte. Ich gehe davon aus, dass das nicht der Fall sein wird. Also erstens die Übereinstimmung der Gesamtaußenpolitik gegenüber Russland in beiden Parteien ist schon vorher relativ groß gewesen. Daran hat sich durch dieses Wahlergebnis, soweit wie ich das überblicken kann, nichts verändert. Und insofern ist die Frage, wie da möglicherweise ein paar Punkte jetzt etwas schärfer angeguckt werden, nur relativ und keine, also es ist keine grundsätzliche Veränderung der amerikanischen Politik an diesem Punkt zu erwarten. Dazu gehört, dass erstens Biden ja schon vor etlichen Wochen Signale hat aussenden lassen, dass man nochmal irgendwie prüfen muss, wie denn das mit der Fortsetzung dieses Krieges ist. Dazu muss man wissen, gab es ja bei Welttrends auch schon verschiedene Texte, also das ist zum Beispiel in der Zeitenwende-Broschüre, die wir nach dem außenpolitischen Dialog 2022 gemacht haben, gibt es einen Text von Lutz und Kai Kleinwächter zu der wirtschaftlichen Lage in der Ukraine. Wenn man das zusammentut mit verschiedenen anderen Informationen, ist das jetzt so, dass also der ukrainische Staatshaushalt durch die Kriegsfolgen, also da muss man jetzt natürlich die ganzen unsäglichen Zerstörungen, die die russischen Bombardements da angerichtet haben, jetzt mit in den Blick nehmen. Also der ukrainische Staatshaushalt in diesem Jahr liegt also in etwa 45% unter dem des Vorjahres. Das heißt also, ist halb so groß wie im letzten Jahr ohne Krieg. Nach anderen Angaben, aber ich denke, die sind auch zuverlässig, sind etwa 80% der Ressourcen der Ukraine, also natürliche Kohle, Stahl, Schwerindustrie und so weiter und so fort, in den von Russland jetzt schon besetzten Gebieten, sodass also die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Ukraine praktisch in erheblichem Maße unterminiert ist durch den Krieg und die Art und Weise der russischen Kriegsführung, sodass gegenwärtig es so ist, dass sie eigentlich 10 Milliarden Dollar pro Monat brauchen, alleine um ihren Staatshaushalt zu füllen und Renten zu bezahlen und ähnliche Dinge. Davon zahlen die Amerikaner gegenwärtig, also wenn man das, was sie bisher an Haushaltshilfe überwiesen haben, zahlen die Amerikaner etwa die Hälfte. Dann gibt es ja erhebliche Zusagen der Europäischen Union und der deutschen Bundesregierung und so weiter und so fort. Sodass also insgesamt die finanztechnische Seite des Krieges auf der ukrainischen Seite kompliziert ist. Und da kommen natürlich die ganzen militärischen Hilfen mit dazu, die auch alle durch den amerikanischen Kongress bezahlt wurden. Also gegenwärtig war ja irgendwie die Rede von 15 oder 18 Milliarden Dollar, die da bisher reingeflossen sind. Und die Frage, ob unter dem Gesichtspunkt von American First diese Summen weiter durch den amerikanischen Kongress ohne ausdrückliche Bedingungen gegenüber der Kiewer Regierung, ob diese Zahlungen fortgesetzt werden oder nicht, ist eine offene Frage, die möglicherweise jetzt anders beantwortet wird in Washington, als man das im Sommer noch dachte in der Biden-Administration. Sodass die Frage des Krieges in verschiedenen Richtungen, also die Frage, wie das weitergeht, es ist ja niemand zu sehen, der da irgendwie Friedensverhandlungen fordert und Waffenstillstand und so, das sind ja immer nur Randgruppen und ein paar verstreute Linke hierzulande oder so, die sagen, also jetzt müsste man erstmal einen Waffenstillstand machen und dann Verhandlungen führen und dann gucken, wie man den Konflikt einfriert, damit das Morden erstmal aufhört. Das ist ja, was die Regierungspolitik anbetrifft, weder in Kiew noch in Moskau, noch in Washington, noch in Berlin irgendwo positiv beantwortet. Sodass jetzt ja die Frage ist, ob und in welchem Maße diese amerikanische Politik in Bezug auf diesen Krieg fortgesetzt wird, unter der Voraussetzung, dass man sich in Washington bisher einig war, dass man eine direkte Einbeziehung der USA und der NATO in den Krieg vermeiden will, weil das ja dann am Ende doch irgendwo den Schritt in Richtung atomarer Weltkrieg bedeuten würde. Und insofern ist die Frage, dass irgendwie ausbilanziert wird, wo ist denn nun die rote Linie? Die Russen haben sich bisher dazu nicht ausdrücklich verhalten, sondern immer nur mal wieder gewarnt. Dann war interessant, dass in den vergangenen Wochen die Generalstabschefs beider Seiten, also der Chef der Vereinigten Stabes in den USA und der russische Generalstabschef mehrmals miteinander telefoniert haben, nachdem sie vorher monatelang, irgendwie seit Mai, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatten die nicht miteinander gesprochen. Jetzt haben sie also in den letzten Wochen irgendwie dreimal miteinander telefoniert oder schon noch mehr. Also das war das, was die Medien wissen. Also insofern ist man doch irgendwie dabei, dass man verhindern will, dass sich der Konflikt weiter ausweitet, was ja auch nicht ganz ungefährlich ist, um dann mal vorsichtig zu sagen. Also wenn man sich anguckt, was im Zusammenhang mit den Teilen der ukrainischen Flugabwehrrakete, die dann in Polen gelandet war und zwei Menschen zu Tode gebracht hat, wenn man das nochmal vergleicht, was da passiert ist, so war es ja in der Tat so, dass der Außenminister relativ frühzeitig erklärt hat, das waren die Russen. Präsident Zelensky hat ebenfalls erklärt, dass die Russen das gewesen sind. Dann hatte Biden bei dem G20-Gipfel in Indonesien sozusagen die wichtigsten westlichen Verbündeten nachts um einen Tisch zusammengeholt, also Scholz und Macron und Trudeau und so, und hatte dann in der Runde dann erklärt, dass nach ihren Erkenntnissen dann also eine ukrainische Rakete war und keine russische. Und dann hatte Biden sozusagen als erster erklärt, dass das also nicht eine russische Rakete gewesen sei und dass deswegen völlig klar ist, dass der NATO-Bündnisfall nicht aufgerufen ist. Nachdem Biden das erklärt hatte, hatte Herr Zelensky immer noch verkündet, er glaubt das nicht und er will das selber noch überprüfen und so kann das gar nicht sein und so weiter und so fort. Also wenn man das jetzt versucht zu dechiffrieren, war es offensichtlich die Absicht der ukrainischen Regierung, die Ausweitung doch zu erreichen, was sie ja in der Anfangsphase des Krieges, Februar, März, schon mal wollten, als sie die Flugverbotszone über die Ukraine erreichen wollten. So, und die amerikanische Politik scheint jetzt darauf hinzuweisen, dass man dezidiert diese Ausweitung nicht will. Insofern besteht jetzt das Problem darin, in welchem Verhältnis sich diese beiden Komponenten zueinander verhalten, dass also die amerikanische Regierung einerseits die Kriegsführungsfähigkeit der Ukraine auf einem Niveau aufrecht erhalten will, dass Russland jetzt keinen eindeutigen Sieg in absehbarer Zeit erringen kann und gleichzeitig aber zu verhindern, dass der Westen direkt in diesen Konflikt reingezogen wird. So, also mit dieser Balance ist dann offensichtlich für die nächste Zeit zu rechnen und daran wird sich meines Erachtens sobald auch nichts verändern. So, ansonsten, ich habe mich hauptsächlich in den letzten Monaten mit diesem Krieg und seinen Folgen und seinen Umständen befasst. Es sind sich eigentlich alle unabhängigen Betrachter darüber einig, dass die Zerstörung der Nord Stream Leitung, wenn das Terrorismus war, was Staatsterrorismus eines angelsächsischen Landes, wahrscheinlich der USA. Es gab ja auch Leute, die vorher schon, bevor die Explosionen stattfanden, genau verfolgt hatten, welche Schiffe, welcher Größenordnung und welche Ausrüstung die hatten und so weiter und so fort. Also bei den Sommermanövern der NATO-Seestreitkräfte, die in der Ostsee in der Nähe der Insel Bornholm stattgefunden hatten, war also mindestens zweimal ein größeres Überwasserschiff der USA dabei, die also die entsprechende technische Ausrüstung an Bord haben, um solche Aktionen zu starten. Und selbst in nicht linken Zeitungen wie der Berliner Zeitung fand sich zweimal ein Kommentar eines dort angestellten Journalisten, der daran erinnerte, dass Biden dem Scholz, als der zu seinem ersten Besuch im Februar oder Ende Januar vor Beginn des Krieges gemacht hatte, nee, ich glaube, war glaube ich Anfang Februar, dass der Biden dem Scholz gesagt hatte, wenn der Krieg denn kommen sollte, da hatten ja vorher die amerikanischen Medien, die Geheimdienste schon wochenlang immer getrommelt, der Krieg kommt ganz bestimmt. Da hatte Biden dem Scholz erklärt, wenn das denn stattfindet, werden wir Wege finden, um dafür zu sorgen, dass durch diese Leitung kein Gas mehr fließen wird. Das hatten die Großmedien in Deutschland alle regelmäßig überlesen. Und die Nachfragen von linken Abgeordneten aus dem Bundestag an die Bundesregierung, wie denn das nun mit den Erkenntnissen über diese Explosionen an dieser Leitung ist, wurde dann mitgeteilt, dass man also aus Sicherheitsgründen dazu nichts mitteilen werde. Was also die These verstärkt, dass also Bomben unter Freunden geht gar nicht, wäre dann die Abwandlung eines früheren Kanzlerinnenspruchs. Insofern, wenn man sich vorstellen konnte, vor diesem Krieg, dass Deutschland und die Europäische Union eine eigenständige Rolle in der internationalen Politik spielen, sozusagen als das zweite Machtzentrum der nordatlantischen Welt des Weißen Mannes und der Verteidigung sozusagen von 500 Jahren kolonialer, neokolonialer Dominanz des Westens über die übrige Welt, so ist nach diesem jüngsten Entwicklungsgang zunächst mal davon auszugehen, dass die Europäische Union im Allgemeinen, Deutschland im Besonderen, sozusagen als eigenes Machtzentrum des Westens in der Welt mehr oder weniger ausfällt. Und jetzt, wie sich die Sachen entwickeln, offensichtlich nicht nur in Bezug auf den Ukraine-Krieg Russlands, sondern auch gegenüber China beginnt man ja zurückzurudern und auf die amerikanische Konfrontationsposition umzuschwenken, was dann natürlich Folgen haben wird, auch für die wirtschaftliche und soziale Situation in diesem Lande. Also wenn Deutschland und die Europäische Union ihre Eigenständigkeiten in der internationalen Politik jetzt im Namen der Politik des Westens und der NATO-Solidarität in Anführungsstrichen und so weiter und so fort aufgeben, wird das für längere Frist Folgen haben, nicht nur für die politische, sondern auch für die wirtschaftliche und soziale Situation dieses Landes. Also wenn die USA in den vergangenen Wochen und Monaten was geschafft haben, ist das, die Europäer an die Leine zu legen und dafür zu sorgen, dass die keine eigenständigen außenpolitischen Aktionen mehr realisieren, die nicht im amerikanischen Interesse liegen. Wenn wir über Ermattungskrieg reden, also wo die USA und der Westen Russland ermatten wollen und Russland die Ukraine, dann ist eins inzwischen schon eingetreten, die Ermattung der Europäischen Union und Deutschlands im Sinne der amerikanischen Politik hat schon stattgefunden. Und ich vermag im Moment in der Gruppierung der gegenwärtigen Bundesregierung niemanden zu sehen, der da irgendwas anders machen würde, als gegenwärtig stattfindet. So viel vielleicht als Einstieg, Diskussionsangebot, und dann können wir diskutieren.